your engine.
Die Spannung steigt, denn gleich geht's los mit dem großen Festival des deutschen Motorsports. Ein letztes Update vorm Start des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Je nachdem, wo man gerade ist, kann man entweder die Wut oder die Spannung mit Händen greifen. Denn dass mehr als 300.000 Zuschauer erwartet werden zum Wacken des Motorsports, das führt am Samstagvormittag dazu, dass der Verkehr rund um die Nordschleife und auch in Richtung der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings quasi zusammengebrochen ist. All diejenigen, die jetzt noch rausfahren, die brauchen sehr, sehr viel Geduld und starke Nerven. Denn die ersten Tribünen, auch längs der Grand Prix-Strecke, sind bereits seit dem Warm-up heute Morgen gesperrt. Ein Massenandrang sondersgleichen, der sich natürlich niederschlägt, auch auf den Straßenverkehr durch die Eifel hindurch. Ganz besonders starke Nerven braucht auch der Teamchef jenes Rennstalls, der im Vorjahr das größte Rennen des deutschen Motorsports gewonnen hat, Hans-Peter Naundorf. Er hat im vergangenen Jahr mit einem BMW M4 GT3 aus dem Team Rover Racing den Sieg in einem Thriller gegen Mantai Porsche davongetragen. Jetzt, heute Nacht, hat die Mannschaft von Hans-Peter Naundorf bis in die Puppen arbeiten müssen. Und das Ganze, HP Naundorf, sah nicht unbedingt so aus, als sei das nur die normale Vorbereitung vor einem 24-Stunden-Rennen, wo man ja die Autos strippt, revidiert und wieder zusammenbaut.
Nee, leider war das jetzt nichts Normales. Da ist Probleme aufgetreten im Lenkungsbereich. Da war es jetzt 3 Jahre lang still. Und wie du willst, bei so einem Event kommt noch einmal das auf und dann ist es bei beiden Fahrzeugen. Da sind dann Defekte gewesen und dann hast du halt Komponenten tief im Fahrzeug innen drin getauscht. Also Lenkungstausch ist was nicht gerade Spaß macht. Und dann haben wir im Getriebe auch noch was schauen müssen. Da hat man auch im zweiten Auto schauen müssen, aber im Getriebe, das auch in Ordnung ist. Und dann hat man halt einfach große Baustellen und es geht dann bis 4 Uhr nachts.
Und wenn wir schon einmal den prominenten Sieger-Teamchef am Mikrofon haben, dann machen wir doch gleich weiter mit einem Thema, das auch allen unter den Nägeln brennt, kurz vor dem Start des 24-Stunden-Rennens. Es ist immer noch bitterkalt. Die Eisheiligen oder auch der sogenannte Maifrost, die haben die Eifel weiterhin schwer im Griff. Wie verhält sich das denn, HP Naundorf, mit den Reifen? Funktioniert das alles so, wenn die Temperaturen wirklich bis in die Nähe des Gefrierpunkts absacken in der Nacht? Wie viele Varianten von Trocken- und Regenreifen habt ihr? Überlappen die sich bei den Temperaturfenstern? Und kann man die wirklich alle verwenden? Oder ist einer unbrauchbar, weil es so unglaublich kalt wird?
Also, es gibt 3 Slick-Reifenmischungen. Die heißen Cold, Medium und Hot. Ja, analog Soft, Medium und Hard. Die funktionieren echt ganz gut bei Michelin. Die haben leicht Überlappungen. Ja, was ein bisschen Thema ist, bei 3, 4, 5 Grad Außentemperatur ist auch der softe, also der Cold-Reifen, ein bisschen zu kalt. Der wird aber bei 10 Grad plus fährt man dann schon den Medium-Reifen. So gesehen erwarten wir jetzt nicht die allergrößten Probleme. Das wird schon gehen. Ja. Dazu gibt es auch nochmal 3 verschiedene Regenreifen. Einen super Full-Wet und dann gibt es 2 verschiedene Regenreifen für auftrocknende Bedingungen, einmal für kalte Temperaturen, einmal für warme Temperaturen. Es sind eigentlich genügend Reifen vorhanden. Da muss man jetzt nicht so dermaßen hausieren, es sei denn, das Rennen würde jetzt komplett durchregnen.
Im Warm-up heute Morgen hat alles klaglos funktioniert. Augusto Farfus aus Brasilien hat einen sehr ausgiebigen Funktionstest bei Rover Racing, bei den Titelverteidigern aus St. Ingbert hingelegt. Die BMW M4 GT3 sind bestens in Schuss nach der Nachtschicht der Mechaniker. Und dementsprechend zählen die BMW sicherlich auch zu den Sieganwärtern gleich, auch wenn um 15 Uhr zunächst einmal 2 Lamborghini des Abt-Teams aus der ersten Startreihe ins Rennen gehen werden und erst danach dann der Audi von Christopher Hase. Die Startfahrer bei Mercedes AMG stehen auch schon fest und dort ist es auf Startposition 4 nicht Max Verstappen, der den wuseligen Start-Turn fahren wird. Im AMG mit der Nummer 3 wird Daniel Junkadea in den ersten Turn hineingehen und in der Nummer 80, die gestern verunglückt ist und heute Morgen ebenfalls nach einer Nachtschicht wieder aufgebaut und wieder erstarkt ist, da wird Maro Engel, der Crash-Pilot von gestern, gleich am Nachmittag den Start absolvieren. Die BMW gehören mit zu den Favoriten. Die BMW sind auch Hauptdarsteller bei unserem Blick hinter die Kulissen mit Bosch Motorsport. Michael Stams erläutert dort nämlich einmal en Detail, wie es funktioniert, dass solch ein M4 GT3 auf der Nordschleife eingesetzt, betreut und von den Ingenieuren auch jederzeit im Blick behalten werden kann. BMW ist sicher einer der Sieganwärter mit den M4 GT3, mit denen sie am Start sind. BMW hat aber auch den Kombi, der aus dem April-Scherz geboren wurde, der so ein bisschen schwer einzuschätzen ist, was er über die Renndistanz tatsächlich machen kann, außer einen spektakulären Eindruck. Ihr seid mit Bosch Motorsport kompletter Technikpartner mit eben diesem BMW. Ist die Ausrüstung im M4 GT3, also im Sieganwärterwagen, identisch zu dem, was im Kombi steckt? Und was ist alles drin?
Die Ausstattung des Touring ist tatsächlich exakt die gleiche wie in den homologierten GT3-Fahrzeugen. Angefangen von der Motorsteuerung über das erwähnte CAS-M3, das Radarsystem, ist unser Display drin und unser ABS. Diese Systeme sind so miteinander vernetzt und integriert, werden über ein und das gleiche Tool über die Schnittstelle appliziert, also eingestellt, programmiert. Da tut sich ein Hersteller eben deutlich leichter, wenn alles aus einer Hand kommt. Zudem sind diverse Sensoren, Lambda-Sonde, der Wischerantrieb, ein Zündmodul, der Beschleunigungssensor und ein zusätzlicher Datenlogger eingebaut und darüber eben hinaus das CG3.2, unser Telemetriemodul.
Welche Vorteile hat BMW dadurch, dass sie diese Komplettlösung von euch gebucht haben?
Hersteller, die mit kompletten Systemen von Bosch fahren, haben diverse Vorteile. Zum einen hat man eben nur ein Tool auf dem Laptop, mit dem die Support-Ingenieure arbeiten müssen. Man kann sich viel tiefer einarbeiten. Die Hersteller können uns Rückmeldungen geben zu Eindrücken, zu Änderungswünschen, können an der Entwicklung mitgestalten. Da haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit BMW. Da kommt sehr viel wertvoller Input. Das Gleiche gilt für das Analyse-Tool. Die Daten, da sind wir wieder bei den Daten, und die Weiterverarbeitung, die Ablage der Daten, die Definition der Formate ist auch etwas, das wir mit unseren Kunden besprechen, da auf Kundenwünsche reagieren. Da entstehen in den letzten Jahren diverse APIs, um die Weiterverarbeitung der Daten, um die analytische Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Kurzum, hat der Hersteller, wie in dem Falle der BMW, nur ein Ökosystem der kompletten Elektronik, tut er sich mit der Verwaltung der Fahrzeuge deutlich leichter, ist viel weniger fehleranfällig, auch unter Betrachtung einer großen Flotte. Die Hersteller bauen ja glücklicherweise viele der tollen, erfolgreichen GT3-Fahrzeuge. Und die müssen alle gewartet und gepflegt werden, betreut werden, der Hersteller. Und da macht es das Leben für die Ingenieure deutlich einfacher, wenn man nur einen Lieferanten hat.
Gutes Stichwort. Es gibt eben nicht nur das große Werksteam, die großen Werksteams, sondern auch Kundenteams, die solche Autos einsetzen. Kann jeder Ingenieur von jedem Kundenteam auf diesen Datenstamm zentralerweise zugreifen oder braucht es da gewisse Berechtigungen und wie werden die erteilt?
Für sowas braucht es Berechtigungen. Wir reden da von einem Lizenzkonzept. Das gibt es in mehreren Stufen. Zum einen eben für die Konfiguration des Fahrzeugs. Sprich, welche Dinge kann der Ingenieur überhaupt ändern? Der Hersteller hat da vollen Zugriff. Der Hersteller reduziert dann aber für gewöhnlich den Zugriff, die Zugriffsmöglichkeiten für seine Kunden, um unter anderem einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können. Es gibt gewisse sensible Dinge, ob jetzt die Lambda-Regelung oder die Klopfregelung ist. Da hilft es dem Kunden nicht, wenn er versucht, daran zu optimieren, weil das Fahrzeug dann meistens dadurch nicht besser wird. Bei der Datenanalyse ist es ähnlich. Die Daten sind geschützt, sind passwortgeschützt und die Hersteller können dann entscheiden, welchen Zugang ihre Endkunden haben. Die Hersteller haben da nicht die komplette Freiheit, da es ja letzten Endes Fahrzeuge in Kundenhand sind. Das ist für die Hersteller immer eine gewisse Herausforderung. Das können die aber die Hersteller an der Stelle besser erklären als ich.
So langsam füllt sich auch das Hatzenbach Plateau, die Toyota GR Experience, diese ganz besondere Art und Weise, das 24 Stunden zu Rennen zu genießen. Es hat ein bisschen VIP-Feeling, allerdings nicht so überkandidelt wie in anderen Zelten. Es ist genau die richtige Mischung aus Street Food Festival, aus einem Unterhaltungsprogramm mit hochkompetent geführten Interviews auf der Bühne von Moderatorin Isolde Holderried. Kein Wunder, die weiß genau, wovon sie spricht, denn Isolde Holderried ist als ehemalige Rallye-Damen-Weltmeisterin ausgewiesenermaßen vom Fach. Und sie ist heute auch wieder die Gastgeberin in der Toyota GR Experience oben auf dem Hatzenbach-Plateau, wo wir regelmäßig live hinschalten werden. Jetzt bereits zum allerersten Mal, denn wir haben dort Sophia Menzenbach zu Gast. Die hätte ich eigentlich im Steuer eines der Toyota Supra von Ring Racing, also von der Mannschaft von Uwe Kleen, erwartet. Stattdessen ist Sophia Menzenbach allerdings immer noch nicht wieder einsatzbereit. Die ganze aufwühlende und sehr, sehr offen und ehrlich erzählte Geschichte von Sophia Menzenbach, die lest ihr in Ausgabe Nummer 83 der Zeitschrift Pitwalk. Das ist jenes Heft mit dem Rallye Dakar-Cover drauf, unser Heft zum 15-jährigen Jubiläum. Und jetzt ist Sophia Menzenbach bei mir zu Gast, beim Mikrofon, vorm Mikrofon, live in der GR Experience von Toyota auf dem Hatzenbach-Plateau. Unsere Leser der Zeitschrift Pitwalk kennen dich aus einer sehr interessanten, sehr aufwühlenden Geschichte auch mit deiner Krankheitsgeschichte inklusive Operation und Genesung. Eigentlich hatte ich gedacht, dass du dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen schon wieder würdest fahren können in einem Toyota Supra von Ring Racing. Warum hat es dann doch noch nicht geklappt?
Genau, mein Plan war es eigentlich, durchzustarten und mein Comeback von Anfang an darzulegen, aber ja, es war dann doch ein bisschen turbulent gewesen, da Max Verstappen ja auch mit dabei ist in diesem Jahr und ich mir immer gesagt hatte, wenn ich ein Comeback gebe, dann mache ich mir da keinen Stress und gehe die Sache locker an. Und deswegen habe ich dann gemeinsam mit meinem Team auch entschieden, dass wir nach der Saison beziehungsweise nach der 24-Stunden-Saison gemütlich an den Start gehen und das ganz locker, ja, angehen werden.
Hast du einen Fahrplan, wann du zurückkehren kannst ins Cockpit und wann du auch dein erstes 24-Stunden-Rennen wieder bestreiten kannst?
Der Plan ist es, nach dem 24-Stunden-Rennen, wie gesagt, ganz locker an den Start zu gehen. Und fest vorgenommen wäre dann nächstes Jahr 24-Stunden-Rennen zu starten.
Ein Modell, dem in diesem Jahr ganz besonders die Herzen zufliegen der Fans, das hat sich in den letzten Tagen schon gezeigt, das sind die Mercedes 190 Evo, zumindest sehen sie so aus, sind Eigenbauten aus dem Team HWA aus Affalterbach. Im vergangenen Jahr ist das Projekt hier zum ersten Mal vorgestellt worden. In der Optik an die Autos aus der alten DTM, als die Gruppe A noch florierte. Und auch viele Fahrer, die in diesen 190ern unterwegs sind in der SPX-Kategorie, tragen prominente Nachnamen. Keiner mehr so als Luca Ludwig, denn der ist der Sohn von Klaus Ludwig, jenem Klaus Ludwig, der mit diesem Mercedes 190 Evo in der ursprünglichen Fassung in der DTM den Titel geholt hat. Jetzt ist Luca Ludwig eigentlich ein Top-Top-Top-GT3 Pilot in dieses Projekt in der SPX-Klasse eingegliedert worden. Wo genau es hingehört, wo genau es hinfällt in der Hackordnung, ist so ein bisschen schwer einzuschätzen. Auf GT3-Niveau sind sie nicht unterwegs. Auch der BMW Kombi, der Leichenwagen, von dem gerade schon im Gespräch mit Michael Stams die Rede war, ist in der SPX mitgelistet. Fragen wir doch mal Luca Ludwig selbst, was es mit diesem Projekt mit den 190ern von HWA auf sich hat.
Du fährst in einem Mercedes 190 Evo. Wenn man so alt ist wie ich, dann kennt man noch das Originalauto, in dem unter anderem dein Vater damals gefahren ist, aber auch Roland Asch und Kurt Thiem damals, als die DTM noch tatsächlich Tourenwagensport gewesen ist. Jetzt ist es natürlich nicht etwa ein Youngtimer, der restauriert worden wäre, sondern ein neu entwickeltes Auto von HWA, der optisch so ähnlich aussieht wie dieser 190 Evo von Papa und Konsorten damals. Was steckt genau an Technik in diesem Auto drin?
Ja, also der HWA Evo R ist rein optisch natürlich ein Hommage an den 190 Evo 2 aus den 90er Jahren. Legendäre Rennerfolge gefeiert in der DTM, viele Siege. Die erste Meisterschaft mit dem Klaus dann 1992. Und ja, ein ikonisches Design, legendär. Und das haben wir aufgegriffen, aber eigentlich ein komplett neues, modernes Fahrzeug entworfen. Und sozusagen ein neues Fahrzeug im klassischen alten Gewand. Und ich finde, das macht irgendwo den Reiz aus, dass es ja einfach so Fahrzeuge gibt, die genau ja Altes verkörpern, aber dann doch viele neue Dinge mit transportieren. Also wenn wir mal mit der Aerodynamik anfangen, haben wir vorne einen Splitter verbaut, der auch schon im SLS GT3 verbaut wurde. Zwei seitliche Splitter, um den Anpressdruck auf der Vorderachse nochmal steigern zu können. Das Auto ist insgesamt sehr breit, vorn und hinten. Nochmal Kotflügelverbreiterung auch gegenüber dem Straßenfahrzeug. Zu erkennen auch an die Louvres, die Rathausentlüftungen vorne und hinten. Also da hat man schon deutliche Überarbeitungen vorgenommen im Vergleich zum Straßenauto. Auch hinten der Heckflügel steht einerseits weiter nach hinten als bei der Straßenmission, als auch die Seitenwände des Flügels, die stehen weiter aufrecht, sodass das Flügelprofil insgesamt breiter werden konnte. Wir hatten in unserer ersten Testversion noch die klassische Variante übernommen. Jetzt haben wir den Flügel dann mal komplett überarbeitet, um eben hinten ein breiteres Profil zu haben, abgerundet durch den Gurney Flap hinten und auch die Kofferraumabdeckung hinten ist auch angestellt. Das wurde damals auch schon in der DTM so gemacht, haben wir übernommen und auch nochmal mit einem weiteren Diffusor versehen. Also wir haben da doch noch versucht, einiges an Abrieb zu gewinnen und das Auto eben aerodynamisch sehr gut nochmal zu modifizieren. Ansonsten 3 Liter V6 Biturbo verbaut vorne, also Front-Mittelmotor-Fahrzeug ist es ja und hinten sitzt das Getriebe, sodass wir eben die Trans-Axle-Bauweise haben. Gute Gewichtsverteilung, ca. 50-50. Wir werden je nach BOP ja wahrscheinlich so um die 550 PS haben bei einem Gewicht von ca. 1470 Kilo roundabout. Ohne dass ich mich jetzt da festlegen möchte komplett. Das weiß der Martin Marx, unser CEO, natürlich am allerbesten, aber es sind so in etwa die Werte. Ja, ansonsten, ja, das Auto fährt sich toll, ist jetzt auch nochmal schneller geworden, haben immer nochmal ein paar Dinge verbessert, fahren ja mit Hankook-Reifen, übrigens keine Zentralverschlüsse, auch das, ne, wir wollen nicht GT3-Sport machen, gehen dann noch mit ein bisschen klassischeren Weg. Aber es ist ja auch schön, beim Boxenstopp mal zu sehen, wie die Jungs dann die Räder montieren und abmontieren. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit dann, aber ist ja schön. Und ja, haben wir halt so ein bisschen traditionellen Touch noch bewahrt.
Der Wagen ist in der SPX-Klasse genannt. Das ist so ein bisschen so ein Schmelztiegel für alles, was sonst nirgendwo reinpasst, oder? Der Glickenhaus gehörte früher in die SPX, der KTM Crossbow, also die Armbrust aus Österreich. Jetzt in diesem Jahr auch der BMW Kombi, von dem BMW so tut, als hätten sie gerade erfunden, dass man mit einem Kombi auch 24-Stunden-Rennen fahren kann. Und eben auch euer 190 Evo. Sind die Autos, so wie ihr sie fahrt, gesamtsiegfähig? Sind das GT3-Killer quasi oder sind die in der SPX nur gelistet, weil sie irgendwo reingehören müssen?
Naja, also wir sind natürlich in der SPX gelistet und die anderen Fahrzeuge, die du genannt hast, sind eben auch in der SPX. Allerdings natürlich nicht unsere direkten Konkurrenten. Der BMW, ein tolles Projekt, großartig, ein absoluter Fanmagnet und kann man nur sagen, danke BMW, dass die diesen Kombi aufgelegt haben. Tolle Idee einfach. Der fährt aber ganz sicher nicht nur unter den Top 10, wie Herr Roos gesagt hat jetzt in meinem Interview, sondern ich sehe das Auto ganz vorne eventuell auch mitmischen. Je nach Witterungsbedingungen fahren wir auf Yokohama. Aber ich glaube, dass das Auto sehr, sehr schnell ist. Und der KTM-Wagen ist ja eigentlich auch ein Prototyp. Ja. Also der fährt auch andere Rundenzeiten als wir. Der ist auch schneller unterwegs. Also ich denke mal, der Touring circa 30 Sekunden und der KTM ist auch gute 10 Sekunden vor bis 12 Sekunden schneller als wir auf jeden Fall. Also da kommen wir nicht ganz dran. Aber das ist auch nicht unser Hauptaugenmerk bei dem Rennen.
Ihr habt ja ein intensives Test- und Vorbereitungsprogramm damit gefahren. Was und wo habt ihr das Auto weiterentwickelt und perfektioniert und was kann es jetzt tatsächlich?
Ja, so intensiv war das Vorbereitungsprogramm eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Ja, also das erste Fahrzeug wurde ja im Dezember aufgebaut und wurde dann im Februar fertig. Und wir sind dann im Februar in Portugal gewesen zum 5-tägigen Test, der auch wirklich sehr erfolgreich verlief. Und wir hatten insgesamt wirklich sehr wenige Probleme. Aber wir sind natürlich keinen Dauerlauf gefahren. Ja. Die heutigen GT3 sämtlicher Marken sind ja im Prinzip 30 Stunden oder 40 Stunden Dauerläufe gefahren. Das haben wir jetzt nicht in dem Fall gemacht. Das heißt, es ist dann schon eine Bewährungsprobe. Wir haben jetzt insgesamt bis zum 24-Stunden-Rennen schon fast 12.000 Kilometer abgespult mit unseren Fahrzeugen. Also wir wissen schon, dass die halten können, aber haben es natürlich noch nicht beim 24 Stunden oder 24 Stunden am Stück bewiesen. Und ja, kann man nur hoffen und daran glauben vor allen Dingen, dass die Fahrzeuge halten. Ich glaube an die Jungs, 250 Mitarbeiter bei HWA und die haben einfach noch so viel Racing Spirit in sich und ich glaube, die wissen schon ganz genau, was sie machen. Bis jetzt, wie gesagt, bei den Läufen keine Probleme gehabt und es waren natürlich 4-Stunden-Läufe. Jetzt hoffen wir mal, dass es über die Distanz auch klappt.
Bei diesem Projekt wird ja auch ganz bewusst die Historie ein bisschen wiederbelebt, ein bisschen bemüht, um diesen Resto-Modus rüberzubringen. Gibt es noch Berührungspunkte zwischen deinem Vater und dir in diesem Auto? Du warst ja lange Zeit nicht unbedingt auf der motorsportlichen Schiene unterwegs und bist dann erst später dazugekommen. Kann dein Papa dir jetzt noch was dazu erzählen oder hat er dir was dazu erzählt?
Ach ja, der ist eigentlich nicht so der Typ, der viel aus dem Nähkästchen aus der Vergangenheit plaudert. Der ist eigentlich immer sehr zukunftsorientiert. Ein Mensch, der eigentlich immer nach vorne guckt, der immer an der aktuellen Technik interessiert ist und wenig aus der Vergangenheit plaudert. Aber ich weiß ja sowieso, sage ich mal, viel. Ich habe ja, sage ich mal, die Ergebnisse und Geschichten, habe ja viele im Kopf so, weil ich habe viel mehr angeguckt und bin damit ja mehr oder weniger groß geworden. Aber tatsächlich spielt, sage ich mal, DTM 92 oder generell 90er Jahre eigentlich keine große Rolle. Wir konzentrieren uns voll auf unser Projekt, was in der Gegenwart spielt. Und haben natürlich die Historie im Kopf, die spielt auch hier immer wieder eine Rolle. Ja, man erwähnt das, ist klar, optisch ist das Auto eine Hommage, aber es ist eben auch hier an vielen Plakaten zu sehen, in unseren Newspapern, die wir verteilen. Und es ist natürlich immer wieder die Anspielung an die Geschichte, aber es geht dann doch schon um unser Everyday-Business, was wir in der Gegenwart hier spielen und zeigen wollen, dass wir bei HWA richtig gute Fahrzeuge bauen können.
Du bist ja eigentlich einer der besten GT3-Fahrer, die Deutschland hat. Stichwort mehrere Pole Positions beim 24-Stunden-Rennen. Und jetzt bist du da so ein bisschen seitwärts bewegt in dieses SPX-Programm mit dem 190er, während zum Beispiel so ein Max Verstappen jetzt jede Menge Publicity abbekommt. Wenn ich mir das genau anschaue, muss man ja sagen, du bist eigentlich auf dem Level unterwegs, in dem andere GT3-Performance-Fahrer, Werksfahrer, werksunterstützte Fahrer auch unterwegs sind. Nervt das so ein bisschen, dass da jetzt du die Seitwärtsbewegung gemacht hast und das vielleicht sogar alles von Verstappen spricht?
Ja, Norbert, vielen, vielen Dank für dein Lob. Das höre ich gerne aus deinem Mund, weil du weißt, wovon du sprichst. Danke. Und ja, natürlich, also du sprichst mich so ein bisschen darauf an, warum fährst du nicht GT3? Ich meine, ich habe das jetzt viele, viele Jahre gemacht hier oben. Mehr oder weniger erfolgreich bei vielen Top-Teams, mit viel Siegpotenzial immer, auch wenn er leider nie am Ende rausgesprungen ist. Aber wir wissen alle, da gehören sehr viele Faktoren dazu. Und letztes Jahr hat mich Martin Marx schon im Sommer angesprochen, eigentlich schon beim 24-Stunden-Rennen letztes Jahr. Das Thema war so eng verknüpft mit dem Namen Ludwig. Und man merkt es ja auch, wenn man durch auf Halterbach in der Firma mal ist, wie viel Ludwig-Historie da noch an der Wand hängt, an Pokalen, an Modellautos, an Helmen, an Autos. Und ja, da kann man nicht Nein sagen. Dass so ein Projekt muss man befürworten und unterstützen. Und deshalb habe ich mich dann sehr schnell dafür entschieden, dieses Fahrzeug zu fahren, wenngleich ich weiß, dass es eben dieses Jahr nicht zum Nürburgring geht, um möglicherweise so ein Rennen zu gewinnen, weil wenn man GT3 fährt, dann bin ich halt immer auch schön hier hingefahren, habe dann doch insgeheim gehofft, dass es vielleicht mal klappen könnte oder dass man zumindest um den Sieg fahren könnte. Und ich mache mir da auch nichts vor. Ich meine, ich werde das auch in Zukunft wieder angehen wollen, weil das ist einfach das, was natürlich hier insgesamt letztendlich zählen wird in der Öffentlichkeit auch über das Rennen hinaus, also nachwirkend. Und ich möchte da auch wieder noch das eine oder andere Stück Geschichte schreiben auf der Nordschleife, auch in der Top-Kategorie. Und das Thema ist nicht abgeschrieben und werde ich ganz sicher in Zukunft auch wieder verfolgen. Aber dieses Jahr ist einfach mal so ein Jahr, wo man einfach diese tolle Geschichte aufleben lassen möchte. Und da bin ich gerne und stolzer Teil davon.
Nochmal zum besseren Verständnis eben von dieser SPX und von dem 190er im Vergleich zu der Strategie, die man mit einem GT3 fahren müsste. Wie geht ihr das Rennen an? Also nach wie vielen Runden muss getankt werden? Gibt es da auch diese ominösen bis ärgerlichen Maximalstandzeiten, die vorgeschrieben sind? Wie oft müssen Reifen gewechselt werden? Was habt ihr da für Freiheiten, mit der Strategie zu arbeiten? Erzähl mal so ein bisschen, wie das Rennen von eurer Seite teamseitig orchestriert werden muss.
Naja, da gibt es eigentlich gar nicht so viele Unterschiede zum GT3-Sport. Wir haben 120-Liter-Tank. Ist übrigens derselbe 4-Homologationstank, der auch schon im Mercedes wirkte. Von daher fahren wir den Tank leer. Also wir werden auch hier 8 Runden fahren, wenn es normal läuft. Und machen dann unsere planmäßigen Boxenstopps. Auch nach Mindeststandzeit, auch das gibt es bei uns genauso. Wir fahren dann nach Race Logic Uhr und je nachdem, wann wir dann in die Box kommen, haben wir dann eben so und so viel Zeit in der Box zu verbringen. Da gibt es keine wesentlichen Unterschiede zum GT3-Sport.
Damit ist jetzt also die Bühne bereitet für das größte Festival des deutschen Motorsports. Um 15 Uhr erfolgt der Start zum 24-Stunden-Rennen mit den beiden Abt Lamborghini in der ersten Startreihe. Dahinter dann Christopher Hase und Daniel Junkadeja in einem Scherer Audi bzw. dem Verstappenschen AMG Mercedes GT3. Das wird eine ganz besondere Schlacht vor mehr als 300.000 Zuschauern und wir werden sie mit Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, natürlich besonders intensiv verfolgen. Wir hören uns sicherlich noch wieder im Laufe des Tages mit weiteren Updates direkt aus der grünen Hölle. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockhenger.